Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße zurück.
Thema diesmal, die Gründung Polen-Litauens. Polen ausnahmsweise mal nicht geteilt, sondern mit einem anderen Land vereint worden, oder wird?
Ja, genau. Und das war eine gewisse Zeit lang der größte Flächenstaat Europas, war eine ostmitteleuropäische Großmacht und hatte, ich sag mal, sehr viel Einfluss auf die Geschichte beider Länder. Und insofern ist dieses polnisch-litauische Großreich, das diese größte Ausdehnung im 16. Jahrhundert hatte, bis eben zur letzten Teilung Polens, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, das war 1795. Und diese beiden Staaten sozusagen haben natürlich, da sie eine gemeinsame Grenze haben, natürlich auch sehr viel miteinander zu tun gehabt. Und im Grunde genommen kann man sagen, die litauische Geschichte, wenn wir mal die beiden Teile sozusagen anfangen, die litauische Geschichte, die beginnt in der Quellenerwähnung erstmal so um 1000 herum. Und wenn man sich jetzt auf die Landkarte so ein bisschen vergewissert, wo Litauen liegt, dann ist da in der Nähe die Kiewer Rus, die ist zu dieser Zeit gegründet worden, Belarus und natürlich Polen. Das sind sozusagen die unmittelbaren Nachbarn. Das ist übrigens heute auch noch so. Polen und Belarus sind Nachbarn. Und im 13. Jahrhundert kamen dann die Mongolen und das gab eine Schwächung der Kiewer Rus. Und wie das damals so üblich war, haben dann die Litauer gesagt, wenn die Kiewer Rus jetzt geschwächt ist, dann können wir sozusagen die Kiewer Rus auch angreifen und zogen also in das Land der Kiewer Rus, also das heutige, die heutige Ukraine und sind sogar gekommen bis vor die Tore Moskaus.
Moment, das war ein Land im Grunde von, was ist denn das? Also Polen war damals noch weiter im Osten, ne?
Polen eben weiter im Westen und die Kiewer Rus, die ging ja inklusive der Ukraine. Das ist ja das Problem, was wir heute haben, dass die sagen, die Russen sagen, das ist eigentlich Russland.
Ja, aber Moment, ich finde nur, das war ein einziges Land im Grunde von der Oder bis fast Moskau und von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer.
Das war riesig.
Wow.
Die Kiewer Rus war ein riesiges Land und als die Mongolen kamen, war das ein riesiges Mongolenreich. Und natürlich, die Angst in Europa vor dem Mongolensturm, die ist ja nicht unberechtigt gewesen, weil es eben halt wirklich sehr viel und sehr groß war. Mhm. So, und also das ist so Litauen gewesen, wenn du jetzt Polen anguckst, also zum ersten Mal wird ein polnischer Herrscher, Mieszko, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche, 963 erwähnt, also etwas früher als bei den Litauen, und zwar von dem berühmt-berüchtigten Widukind von Korwei. Das ist ein sächsischer Geschichtsschreiber gewesen, der aber eine, ja, wie soll ich sagen, Geschichte Sachsens hinterlassen hat, die in der Forschung ziemlich umstritten ist. Man nicht so genau weiß, ob das jetzt Fantasiegeschichten sind oder wirklich auf Quellen basiert hat. Jedenfalls, er führt irgendwelche Leute an, aber man weiß gar nicht, ob er die wirklich gefragt hat und so. Also das ist so ein bisschen merkwürdig, aber immerhin, er erwähnt also einen polnischen Herrscher namens von mir ausgesprochen Mieszko, der sich zum Christentum bekennt. Das ist wirklich eine ganz wichtige, ich sag mal, Marke bis zum heutigen Tage, weil dadurch hat sich Polen oder der Herrscher der Polen hat sich dann so davor geschützt, eine Fremdmissionierung zu erleiden, die zu der Zeit tatsächlich in großem Stile stattgefunden hat, weil nämlich ein Jahr zuvor, 962, wurde der berühmte Otto der Große, Otto der Erste, ein Herrscher aus dem Hause der Sachsen, zum römischen Kaiser gekrönt und damit zum Herrscher über das östliche Teil, über den östlichen Teil des ehemaligen Fränkischen Reichs, also des Reichs Karls des Großen. Das war ein absolut mächtiger Mann, der dann auch noch dadurch, dass er gut geheiratet hat, sage ich mal, den Nordteil Italiens dazu bekam und die fränkische Herrschaft mit der italienischen Königswürde verbunden hat und auf seine Fahnen geschrieben hat, ich werde diesen Kontinent nach Osten missionieren. So, und dann hat er das fortgesetzt sozusagen, was auch bei Karl dem Großen schon begonnen hat, nämlich die Missionierung der slawischen Völker, die an den Ostgrenzen des Fränkischen Reichs gelebt haben. Und da entstand das, was wir oder was man benennen könnte als den germano-slawischen Kontaktraum. Und das ist heute tatsächlich immer noch die Gegend, wo sich die Ostgrenze Deutschlands und die Westgrenze Polens treffen. Mhm. Und dieser Kontaktraum, der ging früher eigentlich bis Hamburg, also inklusive Magdeburg und Hamburg, Berlin und alle diese Städte, die damals ja noch sehr klein waren, die gehörten dazu. Es wurde reger Handel getrieben und es war auch tatsächlich ein Kulturaustausch und eben eine gemeinsame christliche, also ein gemeinsamer christlicher Glauben. Und die kommen jetzt also zusammen mit, ich sag mal, Leuten, die in Litauen, also im Baltikum waren. Und wenn wir das ganz bis zu Ende verstehen wollen oder uns überlegen, dass, was da eigentlich alles stattgefunden hat, dann war dieses Baltikum stark geprägt von den Rittern des Deutschen Ordens. Mhm. Dieser Deutsche Orden bekam als Belohnung für die Teilnahme am Dritten Kreuzzug, der hat stattgefunden von 1189 bis 1192. Das ging bis nach Galiläa, wo Akkon belagert wurde mit vielen Toten und Verletzten und so. Und in diesem wirklich blutigen Dritten Kreuzzug haben Kaufleute aus Bremen und Lübeck ein Lazarett aufgebaut. Und aus dieser, ich sag mal, sozialen Haltung dieser Kaufleute und Ritter entstand die Idee eines christlichen Ordens und eines geistlichen Ritterordens. Und nachdem die also Akkon belagert und erobert hatten, bekamen sie vom Papst den Segen.
Den Segen, so
schön. Ja, den Segen. Und dadurch waren sie sozusagen heilig geschworen. Das ist ja nicht klar, ja. Das nehme ich zurück. Aber sie waren jedenfalls sozusagen im Auftrag des Papstes unterwegs. Sie waren Ritter, die christianisierten eben vor allem das Baltikum und Teile Osteuropas. Und 1230 wurden dann die sogenannten Deutsch-Ordenstaaten begründet, also die baltischen Staaten. Und das teilweise umfasste das eben auch das spätere Ostpreußen, sowie natürlich Lettland und Estland und eben auch Litauen. Und insofern war, ich sag mal, der Deutsche Orden im Baltikum bis etwa Anfang des 15. Jahrhunderts durchaus eine Macht. Und das endete dann erst mit dem großen Litauerkrieg, so nannte der sich, gegen eine polnisch-litauische Übermacht, die sich dann sozusagen gegen diesen Deutschen Orden zur Wehr gesetzt haben. Und die mussten auch eine schwere Niederlage einstecken und sich dann von dort verziehen und das Land den anderen, also den Litauern, überlassen. Und wenn du heute dahin fährst, siehst du immer noch die Spuren dieser Deutschordens, ja, Herrschaft, kann man fast sagen.
Kirchen, Burgen, was?
Genau, Kirchen und Burgen ganz besonders. Und
außerdem heißen alle Müller.
Nein, aber man kann da so an Eintragungen an Kirchen sehen und wer hier war und wer die Kirche gebaut hat und oder die Burg gebaut hat und so weiter. Also da kann man schon noch Spuren entdecken. Und das endete also diese Herrschaft der, ich sag mal, der Deutschordensritter und das Alleinstellungsmerkmal des Baltikums endete 1569 eben mit der Begründung oder mit der Gründung dieses Doppelstaates Polen-Litauen, und das war der damals jedenfalls größte Flächenstaat Europas. Und er war genau so organisiert wie alle anderen Staaten zu dieser Zeit auch, nämlich feudalistisch. Mhm. Es war eine Monarchie, die aber schon eine Verfassung hatte, also eine konstitutionelle Monarchie. Das ging auch gar nicht anders, weil dieses riesige Reich, muss man wirklich sagen, dieses riesige Reich war natürlich ein Vielvölkerstaat. Und es gab diverse christliche Konfessionen und Ethnien in dieser Bevölkerung. Also es gab Orthodoxe, es gab Protestanten, natürlich katholische. Juden und Muslime wurden übrigens geschützt und sie konnten auch ihre Religion ausüben. Und es gab im Grunde genommen tatsächlich eine totale Religionsfreiheit, gleichwohl die römisch-katholische Kirche natürlich eine, ich sag mal, große Dominanz ausgeübt hat.
Ja gut, wahrscheinlich wäre nie ein Jude König geworden oder ein Muslim Kaiser.
Ein Muslim sowieso nicht. Und man kann das ja auch tatsächlich bis heute nachvollziehen. Polen ist ein von der katholischen Kirche durch und durch durchdrungenes Land. Und die Leute, und da komme ich gleich auch noch drauf, sehen in der katholischen Kirche tatsächlich einen Anker für die Stabilität in ihrem Leben. Und das hatte seinen Grund oder hat seinen Grund. Und die Frage ist ja jetzt noch, wieso sind diese beiden Staaten eigentlich zusammengekommen? Und das ist vermutlich so gewesen, dass...
Vermutlich? Man weiß es gar nicht so genau.
Nee, weil das ist die Begründung ist ein bisschen dünnbrüstig, weil es gab Personalunion zwischen Litauen und Polen. Also der polnische König war dann auch König von Litauen in Personalunion, und zwar schon ab Ende des 14. Jahrhunderts. Dann wurde mal eine Union geschlossen zwischen den beiden. Dann gab es Hochzeiten zwischen litauischen Großfürsten und einer dann, keine Ahnung, noch vielleicht minderjährigen polnischen Thronerbin, die also dann sozusagen die beiden Familien miteinander zusammengetan hat. Und das war, wie wir alle wissen, damals überhaupt keine Seltenheit. Da wurde also Hochzeit nicht nach Liebe und Geschmack gemacht, sondern nach politischen Opportunitäten und nach geostrategischen Überlegungen.
Zur Schließung von Regelungslücken.
Ja, da wurden auch Nachkommen regelrecht avisiert sozusagen. Und dadurch, dass eben die Seite von Polen auf jeden Fall christlich-katholisch, römisch-katholisch war, also nach der Reformation dann katholisch, Und egal, was der andere war, musste er diesem katholischen Glauben beitreten, weil sonst wäre die Ehe nicht zustande gekommen, weil der Papst das auf jeden Fall verhindert hätte. Und dadurch, ich sag mal, gingen allmählich auch im Baltikum die letzten heidnischen Bräuche von dannen. Und Polen und Litauer hatten einen gemeinsamen Feind, nämlich das Großfürstentum Moskau.
Ja. Die haben damals schon Unruhe gemacht, ja?
Ja, das ist immer so. Und die Moskauer und die Moskowiter, die waren nach der Herrschaft der Mongolen sozusagen der letzte Rest des polnischen ehemaligen Großreiches. Und der Großfürst von Moskau, der hatte nun die Idee, sozusagen nach und nach dieses alte Reich wieder zurückzugewinnen. Und da ist er dann, wie wir heute wissen, auch relativ erfolgreich. Aber er hatte zunächst einmal zu tun mit Polen und Litauen. Und bei der Schlacht von Tannenberg, das war so 1410, eine dieser berühmten Schlachten, da hat dann also Litauen, ich sag mal, durchgesetzt, eigentlich eigenständig und autark zu sein, aber ihr König, der litauische König, der regierte sozusagen unter dem Supremat, also der Oberhoheit Polens. Das heißt, die Polen hatten schon Großmachtspolitikpläne und haben gesagt, das ist kein Problem, ihr könnt euch einen eigenen König wählen und auch, oder haben.
Aber der macht freiwillig, was wir ihm sagen.
Ganz genau so. Und das ist so ähnlich wie mit Napoleon, fällt mir gerade ein. Ja, der hat auch gesagt, natürlich sind die Teile des Rheinbundes, die sind natürlich frei, aber wenn ich komme, dann ist stillgestanden, ja, und so. Und also in dieser Zeit sozusagen, da beginnt es dann, dass die beiden Herrscher in Polen und Litauen so eine Art dynastisches Bündnis schließen, weil sie eben sowieso miteinander familiär verbandelt waren und weil sie diese Suprematie-Idee hatten, und damit begann auch die Angleichung der politischen und der gesellschaftlichen Systeme beider Länder, sodass du dann im Grunde genommen dieses Zusammenschließen zu einem Großreich letztendlich so eine Art Konsequenz daraus war. Aber 1795 war das zu Ende, und die Frage ist einfach, warum war 1795, das war 6 Jahre nach der Französischen Revolution, Europa war völlig durcheinander und die Trikolore sozusagen der Franzosen, die dann durch Europa schwappte, die waren natürlich auch in Polen zu hören. Aber der eigentliche Grund, weswegen das aufhörte, war ein anderer. Und der begann schon 1772. Da wurde nämlich das polnisch-litauische Großreich, ja, das gab es damals noch, zum ersten Mal unter den Nachbarn Preußen, Österreich und Ungarn, was das polnische Gebiet angeht, annektiert.
Ach.
Also man kann sich das so vorstellen, du hast
also den größten Flächenstaat, aber der war nicht wehrhaft genug.
Ja, der war nicht wehrhaft genug, das stimmt. Und der war abhängig von vielen anderen Komponenten, also Verträgen. Und du hast drei Geier um dich herum. Also Preußen unter Friedrich dem Großen, Österreich unter Maria Theresia und Russland unter Zarin Katharina. So, und diese drei bewachen sich argwöhnisch. Die führen auch Kriege gegeneinander wie verrückt und können sich das Schwarz unter dem Fingernagel nicht leisten.
Nicht gönnen, genau. Maria Theresia konnte sich das Schwarze unter dem Fingernagel nicht leisten.
Genau.
Die Geschichte Österreichs muss neu geschrieben werden.
Sagte.
Genau. Der berühmte Historiker Dr. Holger Klein.
Genau.
Deutscher also, Historiker,
genau. Genau. Jedenfalls, die drei beschließen also, ich sag mal, geradezu in einer Geheimabsprache, obwohl die gar nicht stattgefunden hat, im Grunde genommen Polen von den Rändern her aufzufressen.
Ja.
Und das heißt, du kannst ja, wenn du die Landkarte vornimmst, dann siehst du auf der östlichen Seite Polens Russland, auf der nordöstlichen oder nördlichen Seite Preußen und auf der südwestlichen Seite Österreich. So, und die rücken jetzt sozusagen gemeinsam Richtung Warschau vor und schneiden sich immer wieder Teile aus dem polnischen Staatsgebiet heraus und übernehmen auch die Bevölkerung.
Hat man das damals gemacht? Gab es damals dann auch so Besatzungsarmeen? Ja, wurde der Bürgermeister geköpft und ein neuer eingesetzt?
Oder? Naja, der wurde vielleicht nicht gerade geköpft, aber wenn er ganz frech wurde, dann sicher auch. Aber es wurde tatsächlich besetzt erstmal, und dann gab es im russischen Teil eine Russifizierungspolitik. Da wurde einfach Russisch als Amtssprache eingeführt.
Ach so, wie heute in den besetzten Gebieten der Ukraine versucht wird.
Genau. Okay. Das Gleiche haben die Preußen gemacht. Das war dann die Preußifizierung und die Germanisierung. Und die Österreicher haben das auch gemacht, allerdings am wenigsten. Bei Maria Theresia war mehr oder weniger, musste sie zum Jagen getragen werden. Sie hat das vor allem gemacht, weil sie nicht wollte, dass Preußen, also Friedrich der Große, das war ihr absoluter Gegenspieler, da zu viel Macht bekam und sich dann irgendwie zu sehr an Schlesien ran gerobbt hätte, was so ein Zankapfel zwischen Österreich und Preußen war. Also Und diese Teilung, die findet das erste Mal 1772 und das zweite Mal 1793. Da wird nochmal ein Stück weiter reingegangen sozusagen nach Polen und das dritte Mal schließlich 1795. Und mit dieser dritten polnischen Aufteilung oder Teilung Polens endet das litauisch-polnische Großreich, weil Polen dann nicht mehr existierte. Und jetzt haben wir die fatale Situation, und wenn wir Polen heute verstehen möchten, dann müssen wir das tatsächlich auch im Auge haben. Dann gibt es Millionen Polen, aber kein Polen.
Ja.
Und das Einzige, was übrig geblieben ist, wurde dann von Napoleon sozusagen wieder ins Leben gerufen. Das war das Herzogtum Warschau. Mhm. Und in diesem Herzogtum Warschau amtierte ein Verwandter von Napoleon, den musste er irgendwie unterbringen, und der hat gesagt, du wirst jetzt Herzog von Warschau. Und
Hauptsache der ins Maul, ne?
Yes. Ja, und der hat sich auch benommen wie die offene Hose, und das war also kein großes Vergnügen für die Polen.
Mhm.
Und die Geschichte, und deswegen finde ich, ist das wirklich wichtig, um den Absturz sozusagen und diese Veränderung auch klar zu haben, die Polen durchgemacht hat, von diesem größten europäischen Flächenstaat mit Macht und Einfluss und ausreichend Ressourcen.
Zum Spielball der Großmächte.
Auf Null. Ja. Auf Null zusammengeschlagen von außen. Und zwar immer gleichzeitig. Das war nicht nur einer, sondern alle drei gleichzeitig. Also wurde auf Null gesetzt. Dann gab es den Wiener Kongress. Und da hätte man ja denken können, wir machen das so, dass jetzt diese ganzen Ungerechtigkeiten, die werden jetzt aufgehoben und Polen wird wieder, wie soll ich sagen, renaturiert, also wieder sozusagen in Amt und Würden gesetzt.
Ja, ja.
Das haben aber Preußen, Österreich und Russland mit Erfolg verhindert, weil also die hätten dann ja Gebiete zurückgeben müssen, die sie jetzt so mühsam aufgebaut haben. Und das wollten die natürlich nicht. Und sie sind dann auf die Lösung verfallen, die wirklich also abartig war, das sogenannte Kongresspolen. Das stand aber unter der Hoheit Russlands. Preußen musste seine Gebiete abgeben, Österreich auch. Die wurden entschädigt in anderen Gebieten, also Preußen zum Beispiel auf dem linken Rheinufer, und kriegte dann die berühmte Wacht am Rhein und gegen, in Anführungsstrichen, den Erzfeind Frankreich.
Daher kommt, okay.
Ja, ja, die Lorelei ist.
Ja, die Lorelei. So,
genau. Und also da wurde richtig rumgescharrt, und dann waren die Polen, hatten zwar wieder einen Staat, der war aber nicht unabhängig. Sie waren komplett an der Kandare der Russen, des russischen Zaren. Und es gab immer eine polnische Aufstandsbewegung, immer eine polnische Freiheitsbewegung, die sich gegen diese Russen zur Wehr gesetzt haben, die sie zu Recht als Fremdbestimmung empfanden. Und diese Nationalbewegung wurde brutals mit militärischen Mitteln niedergeschlagen, und zwar über die ganze Zeit, über sozusagen des 19. Jahrhunderts. Das hat im Übrigen in Deutschland dazu geführt, dass die Sympathie der deutschen Nationalbewegung und Freiheitsbewegung der Mitte 50er Jahre ungefähr, also 30er bis 50er Jahre des 19. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, große Sympathie für Polen hatte, und die gründeten die berühmten Polenvereine. Und die Polenvereine, die versorgten polnische Flüchtlinge und schickten sie mit Material und Waffen und so wieder zurück und waren also im Grunde genommen auch dann deutsche Revolutionäre, und die wurden auch hier von den restaurativen Kräften der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland oder im Deutschen Bund, muss man ja sagen, gejagt, richtig gehend. Und insofern waren sie an der Seite Polens. Das hat aber nichts genützt, weil die Polen bis einschließlich Ende des Ersten Weltkrieges nicht unabhängig waren.
Mhm. So.
Und nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es ja mehrere Verträge und Friedensverträge, da wurde Europa neu gegründet und neu geordnet. Und da ist Polen wieder entstanden.
Ja, und dann hat Hitler und Stalin es sich wieder unter den Nagel gerissen.
Moment.
Entschuldigung.
Polen ist da entstanden. Hat aber sofort angefangen, Kriege zu führen, weil natürlich da fehlten noch Teile, und ja, Da musste hier noch, musste da noch. Also es war jedenfalls keine friedliche Zeit. Und diese Zeit endete am 1. September 1939, oder genauer gesagt am 23. August 1939, weil nämlich am 23. August 1939 sich Stalin und Hitler darauf geeinigt haben, Polen sich in die Tasche zu stecken und untereinander aufzuteilen, und zwar auf Null. Das heißt, sie haben eine Demarkationslinie durch Polen gezogen. Die westliche Seite gehörte Deutschland und die östliche Seite gehörte der Sowjetunion. Die Deutschen sind am 1.9. in den westlichen Teil einmarschiert und haben ihn bis zum 26. Oktober vernichtend geschlagen. Dann haben die sich in Brest-Litovsk zusammengesetzt, die Russen oder die Sowjets und die Deutschen, und haben gesagt, wir machen das jetzt so, und haben eine Linie gezogen, und auf der östlichen Seite sind sowjetische Truppen eingezogen, übrigens unter dem Kommando des späteren Staats- und Parteichefs Nikita Khrushchev.
Mit dem Schuh.
Der mit dem Schuh. So, und jetzt, weil ich ja immer wissen, ich will ja immer versuchen zu sagen, wir verstehen unsere heutige Welt nicht richtig, wenn wir nicht wenigstens ab und zu so ein bisschen uns mit der Vergangenheit beschäftigen. Mhm. Es beginnt nach 1939, also mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges, eine total Katastrophe für die Polen. Auf der rechten Seite ihres Landes, auf der östlichen, werden sie russifiziert und zwar höchst brutal.
Ja.
Da marschieren die Politkommissare ein, da wird eine polnische kommunistische Partei gegründet, da werden Strukturen eingezogen, wie halt eben in der Sowjetunion mit Räten und ähnlichen Dingen. Und im Grunde genommen ist 1939 schon klar, dass Stalin dieses Gebiet nicht mehr zurückgeben wird. So. Und auf der anderen Seite, auf der westlichen Seite, findet der Holocaust statt.
Ja.
Im Generalgouvernement unter dem furchtbaren Kommando von Hans Frank stehen die meisten wir hatten, glaube ich, insgesamt 6 Vernichtungslager, davon sind 5 in Polen. So, dann ist der Krieg zu Ende und dieser ganze Wahnsinn hat im Grunde genommen sich über eine lange Zeit auf polnischem Staatsgebiet abgespielt. Dann kommen die alliierten Nachkriegskonferenzen zwischen den USA, Frankreich, England und den Russen.
Dass sie da den Russen Ostpolen nicht wieder abgetrotzt haben.
Ja, weil Stalin gesagt hat, das mache ich einfach nicht.
Unfassbar.
Ja, weil Stalin hat das schwere und sehr schwer zu überstimmende Argument gehabt. Der größte Blutzoll hatte die Sowjetunion mit 27 Millionen Toten. Mhm. Ich will jetzt das Gleiche haben, was ihr nach dem Ersten Weltkrieg gebaut hat, nämlich ein Cordon Sanitaire, also einen Schutzgürtel um die Sowjetunion herum, damit die Deutschen uns nicht nochmal angreifen.
Ja.
Und er hatte sogar den Schutzgürtel bis einschließlich Italien gezogen und Griechenland. Ja? Daraufhin haben dann die Alliierten gesagt und insbesondere Churchill, solange er dabei war, der wurde ja dann relativ schnell 1945 bei einer Parlamentswahl abgewählt und durch Attlee ersetzt. Und Stalin hat sich auf dieser Konferenz durchgesetzt und hat gesagt, ich verstehe schon, dass die Polen, dass das scheiße ist für die. Deswegen schlage ich vor, dass wir das, was wir an der östlichen Seite wegnehmen, den Polen zulasten der Deutschen auf der westlichen Seite dazuschlagen. Das heißt,
ich finde das so krass, weil das geht ja nicht nur zulasten der Deutschen, sondern es ist ja schon wieder zulasten der Polen.
So weit sind wir ja noch nicht. Und das wird akzeptiert. Das heißt, es beginnt innerhalb von ganz kurzer Zeit die Vertreibung der restlichen Polen aus Ostpolen.
Unglaublich. Ja.
Nach Mittelpolen, sage ich mal.
Die Vertreibung der Deutschen
in Ostdeutschland, in den sogenannten ostdeutschen Gebieten oder in den Pommern und Ostpreußen, Richtung Berlin, also Richtung Mitteldeutschland. Deswegen wurde die DDR von den Konservativen und den Rechtsradikalen in der Bundesrepublik oft als Mitteldeutschland bezeichnet.
Darum heißt das ja immer noch Mitteldeutscher Rundfunk, wo ich seit dessen Gründung den Kopf drüber schüttle.
Ja. So. Und daraus wurde dann die Grenze an der Oder-Neiße, also da, wo sie heute auch noch verläuft. Und diese Grenze wurde ja niemals anerkannt. Aber das Problem war, dass aus diesem Gebiet, was dann jetzt polnisch, ehemals deutsch war, mussten Millionen Deutsche weg, und zwar innerhalb von Stunden.
Ja.
Ja, da kam die polnische Polizei und sagte, ihr müsst jetzt raus, Koffer packen, Abgang. Das Gleiche haben die Russen mit den Polen in Ostpolen gemacht, sodass es im Grunde genommen eine unfassbare Verschiebung von Menschenmassen, also Millionen Menschen waren unterwegs mit nichts, außer was sie am Leibe tragen und einen Koffer oder so. Ja. Und die kamen dann alle irgendwann in Westdeutschland an und haben versucht sozusagen dann irgendwann die Bundesregierung auszuhören. Das hat dann ja auch geklappt, soweit will ich jetzt gar nicht gehen. Bleiben wir bei Polen. Dieses Polen, 1945 neu geschaffen sozusagen durch die gierige und wirklich unfassbar brutale Art und Weise, wie Stalin mit Völkern umgegangen ist, wird Polen genauso wie die DDR, das war ja die ostdeutsche, also die sowjetische Besatzungszone, sozusagen eingemeindet in den Ostblock, weil die hatten keinen Kontakt zum Westen. Das Konfliktfeld war die DDR, weil die hatten direkt gegenüber den Westen, also den Kapitalismus. Deswegen wurde hinterher auch eine Mauer gezogen.
Der antifaschistische Schutzwall, bitte.
Antifaschistische Schutzwall. So. Und die Polen saßen jetzt mittendrin, eingezwängt, genau wie Ungarn, und konnten da nicht hin und nicht weg und wurden von Stalin sozusagen nach und nach sowjetisiert. Und das heißt, sie waren wieder bis 1980 Solidarność an der Leninwerft in Danzig angefangen hat, Theater zu machen, waren die Polen wieder unfrei. Und zwar wirklich. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Und die Aufstände, die in Polen stattgefunden haben in den 50er und 60er Jahren, die sind ja massiv gewesen, sind aber von Militärs niedergeschlagen worden. Und wenn du jetzt mal die Zeit zurücknimmst von 1772, der ersten polnischen Teilung, ersten Teilung Polens, muss man richtig sagen, Entschuldigung, bis 1989, der großen Wende und der Freiheit des Landes, dann sind sie gerade mal, und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, gerade mal in der Zeit zwischen 1919 und 1939, mithin 20 Jahre, frei gewesen und eigenständig.
So, und dann ab 1990 dann, wieder, ne?
Und jetzt seit 1990 wieder, genau. Aber ich sag ja,
aber eben als immer noch als im Grunde westverschobenes Polen. Was?
Ja.
Da müsste ich mal gucken, so meine polnischen Kontakte mal fragen, die ich so habe, ob es auch, also in unter den polnischen Vertriebenen, also den von Ostpolen nach Westpolen Vertriebenen, ob es da auch solche Vertriebenenverbände oder ähnliche Gruppierungen mit ähnlichen Forderungen gab, wie es sie dann in der Bundesrepublik Deutschland West gegeben hat. Ne? Dann gab es ja noch die Vertriebenenverbände.
Ja, klar.
Ich meine, die halbe CSU war ja eine Vertriebenenpartei, glaube ich.
Ja, das Problem war, und ich hatte das tatsächlich 1989, 90, hatte ich immer die Sorge, dass irgendjemand in Pommern oder in Ostpreußen aufsteht und sagt, wir sind auch das Volk.
Ja.
Ja, dann hätten wir das Theater gehabt und ich weiß nie, also wir hätten das natürlich nicht gemacht, das ist schon klar, aber es ist trotzdem so, dass dann auf einmal eine Diskussion entsteht, die schwierig ist.
Aber interessant. Ja. Und vielleicht hätten wir eine ganz andere mittelosteuropäische Weltordnung heute, wenn diese Diskussion geführt worden wäre.
Ja, dann hätten
wir vielleicht, wenn vielleicht die Bundesrepublik Deutschland und Polen eine, jetzt wird's hart, eine Art konföderierte Einigung gefunden hätten oder so. Das, weißt du, dass wir vielleicht ein Großreich, um im alten Terminus zu bleiben, geworden wären. Das deutsch-polnische Großreich oder so, dass man gesagt hätte, okay, wir kriegen es nicht mehr, wir können jetzt nicht zwei Generationen oder drei Generationen von Leuten schon wieder umsiedeln, also siedeln wir unsere Landesgrenzen und unsere Verfassungen um. Wäre vielleicht mal spannend gewesen, aber vielleicht sind wir auch noch lange nicht so weit.
Nein. Also ich muss dir ehrlich sagen, also wenn du diese Grenzverschiebung, die ja von 1939 ist, also mithin 50 Jahre später, 1989, das kannst du nicht einfach so machen. Da sind ja auch dann Strukturen gewachsen und das geht nicht. Und Gott sei Dank, also das muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank hat Helmut Kohl dann ja auch nach einigem Zögern, aber immerhin gesagt, dass die oder Neiße-Grenze die gültige Ostgrenze des wiedervereinigten Deutschland ist. Und damit war Polen ja auch zufrieden und hat dem Ganzen dann zugestimmt. Weil die Sorge war schon da, dass dann auf einmal dieses neue Deutschland sagt, übrigens, wir kriegen da noch da hinten was, ja?
Naja, klar, ich meine, du sagst ja selber, dass Kohl nach einigem Zögern dem zugestimmt.
Ja, er hat das deswegen gemacht. Ja, das ist, also ich sage ja, die Welt ist wirklich kompliziert und das war damals wirklich auch kompliziert. Ja. Die Einheit war noch nicht fertig, ja? Es war nicht klar, dass das wirklich funktioniert. Es gab noch die 2+4 Gespräche. Mhm. Es gab Diskussionen zwischen Gorbatschow und Kohl oder zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik und die Alliierten waren noch nicht sozusagen aus der Kontrollfunktion raus richtig gehen, sondern sie hatten zwar signalisiert, dass sie da nichts gegen hätten, die Westen sowieso nicht, aber also es, und das ist ein fortlaufender Prozess gewesen und er wollte eben eine Entscheidung eines gesamtdeutschen Parlamentes haben. Ah, okay. Das heißt, weißt du, das ist ja auch ein Teil, dass die DDR dann oder die damaligst noch existierende DDR. Also er hat dann so zwischen den Zeilen immer gesagt, ja, das machen wir natürlich, insbesondere der Genscher, das war ja damals Außenminister, hat das auch gesagt, aber die tatsächliche, ich sag mal, Entscheidung, die ist dann in einem Protokoll, glaube ich, am Rande der 2+4 Verhandlungen gemacht worden, zu denen Polen gar nicht eingeladen war, was die Polen massiv gestört hat und die wurden dann in so Nebenveranstaltungen
dazu geholt
und so weiter. Also schwierig.
Und vielleicht auch ein bisschen symbolisch für den danach 30 Jahre dauernden Blick des Westens nach Zentral-Mitteleuropa, Zentral-Osteuropa, Katzentisch. Naja, komm. Wir sind die Großen, wir sagen, wie es geht. Guckt euch das mal ein paar Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte an, damit ihr lernt, wie man es richtig macht. Und so lange brauchen wir auf euch auch nicht unbedingt Acht zu geben. Vielleicht hat es damals schon angefangen.
Ja, das ist jetzt deine Interpretation. Ja, ich würde das nicht so sagen. Aber das Problem ist immer, also wir reden ja heutzutage, weil die Russen da in der Ukraine rumwüten. reden ja darum, dass die Russen sich bedroht fühlen, weil die osteuropäischen Staaten in die NATO und in die Europäische Union gegangen sind. Da hat keiner nachgerufen. Um das mal deutlich zu sagen, ja. Also von, sie sind nicht gerufen worden, sondern sie sind, haben laut geschrien, wir möchten gerne.
Ja.
Und wir haben damals einen wirklichen Fehler gemacht, das tatsächlich nämlich, das würde ich wirklich so sagen, wir haben es nicht hinbekommen, eine gesamteuropäische Friedensordnung mit der damals russischen Föderation unter Jelzin, sicher schwierig, zu organisieren, die dann eben auch sagen würde, oder ich sag mal, die Bedürfnisse der Russen wirklich berücksichtigt. Und man hätte dann tatsächlich vielleicht alles im Konjunktiv sagen können, gut, wir brauchen nicht unbedingt die osteuropäischen Staaten als Mitglieder der NATO. Es reicht, wenn sie in der EU sind, um da wirtschaftlichen Zusammenhang zu machen. Aber wir können ja sowohl von russischer als von NATO-Seite die Sicherheit dieser Staaten garantieren. Ja, dass wir sagen, die bleiben unabhängig, die werden von uns, wenn Russland diese Staaten angreift, dann schießen wir zurück und umgekehrt, so dass ja diese
NATO.
Staaten,
also das ist letztlich, bitte? Das ist letztlich ja NATO.
Ja, ja, ich sage, ja, NATO gegen Russland wäre dann der Konflikt gewesen. So, und die Frage hätte uns aber nicht um das Problem mit der Ukraine herumgebracht, weil die Ukraine damals nicht Teil der Europäischen Union werden wollte oder auch nicht Teil der NATO. Das war ja Mitte der 90er oder Ende der 90er war ja die Beitrittsverhandlungen begonnen. Aber das haben wir tatsächlich, glaube ich, wirklich falsch gemacht. Und wir sehen jetzt, dass wir dieses Akzeptieren der Beitrittswünsche, dass wir damit ein bisschen vorsichtiger sein sollten, weil das ist manchmal nicht so richtig klug, das einfach zu machen und zu sagen, ja, jetzt werden wir immer größer. Weil wenn du auf die Landkarte guckst und die von 1990 und die von 2020 nimmst, dann ist die NATO tatsächlich um alle osteuropäischen Staaten näher an die Russen rangerückt.
Ja, Mann. Aber das benutzt,
ja, das sagst
benutzen,
du jetzt.
Ja, aber das benutzen die Russen weiß, nur als Ausrede für ihre imperialen Bestrebungen.
Ich weiß.
Also, das ist doch nicht zu machen, finde ich.
Es ist trotzdem Fakt. Hätten wir diesen gemeinsamen Sicherheitspakt mit den Russen, dann wäre jetzt Krieg, wenn sie das machen würden. Ja, dann, so, das ist die Konsequenz.
Das ist richtig.
Wobei auch da fraglich ist, wenn sie die Ukraine angreifen würden und wir hätten den Sicherheitspakt nur für die osteuropäischen Staaten, die damals nicht Teil der Sowjetunion waren, die Ukraine war ja Teil der Sowjetunion, dann hätten wir vermutlich die gleiche Scheißsituation, wie wir sie jetzt haben, wo wir einfach mit Waffen irgendwie versuchen zu helfen und dann werden wir irgendwann gesagt bekommen, ihr seid Teil des Krieges.
Ist das Problem bei kontrafaktischer Geschichtsschreibung ist halt immer, du weißt halt gar nicht, wie es sich entwickelt hätte. Ne? Weil wäre es damals so anders gelaufen, wäre Putin vielleicht heute immer noch irgendwie so ein kleiner Krauter in St. Petersburg. Ne?
Ja, aber das macht ja gerade Spaß, das zu tun und diese Frage sich zu stellen, weil damit kann man auch, ich sag mal, die Dramatik sozusagen sehen, die diese Entwicklung ausgelöst hat, wie sie gelaufen ist. Und man kann dann eben versuchen, bei ähnlichen Fällen, die vielleicht irgendwann auch mal kommen, zu sagen, Leute, lasst uns mal einmal kurz auf die Bremse treten und sagen, wir müssen noch mal drüber nachdenken. Weil auch diese Einheit innerhalb von 11 Monaten, ich meine, überleg dir das mal, du hast da 2 Staaten innerhalb von 11 Monaten zusammengepackt.
Das geht gar nicht, merken wir das jetzt.
Das ist irre.
Ja.
Ja, das geht nicht, das stimmt. Aber ja, aber es war nicht anders zu machen.
Ja.
Da bin ich wirklich von überzeugt. Also es ist wirklich...
Es wäre so bestimmt anders zu machen gewesen, aber man hat ja überhaupt nicht die Zeit gehabt, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es denn sonst machen könnte.
Eben, deswegen war es nicht anders zu machen gewesen. Ja. Natürlich ist es anders zu machen gewesen, dann hätte man eben die Zeit nehmen müssen, aber das ging nicht. Jedenfalls, nach allem, was ich weiß, und ich habe mich damit wirklich sehr beschäftigt, glaube ich tatsächlich, dass die Weltlage und die Konflikte in Russland oder in der damals ja noch Sowjetunion, das war alles dramatisch, weil man merkte, dort brodelt es hoch, da kommen die Kommunisten, die dann also dagegen sind und dann wurde Gorbatschow angeschossen, weil das alles viel zu billig gewesen ist, hat also nichts für gekriegt und so weiter, kann man jetzt endlos drüber reden. Wir kommen ja eigentlich von Polen. Insofern ist das wirklich ein schwieriges Problem, aber das gilt natürlich auch für die NATO-Osterweiterung oder für die EU-Osterweiterung, wo man dann auf einmal 12 Staaten aufnimmt. Da, also kann mir keiner erzählen, dass die alle so geprüft worden sind, dass die wirklich den Kriterien entsprochen haben, die man brauchte, um zur NATO oder zur EU zu kommen.
Ja, ich nehme mal, als Griechenland kann es nicht gewesen sein, ne?
Ja, das mag sein.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 12. August 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Wer redet, ist nicht tot.